Ja, meine Lieben, wir haben uns das letzte Mal ein bisschen intensiver mit der Versuchungsgeschichte, also mit der Versuchung Christi genauer gesagt, beschäftigt, die also praktisch unmittelbar folgt auf die Jordantaufe, also unmittelbar nach der Jordantaufe geht der Christus Jesus, denn also mit der Jordantaufe steigt, beginnt der Christus, kann man eigentlich sagen, herabzusteigen in den Leib des Jesus von Nazareth. Wobei das eben die Leibeshüllen im Grunde sind des nathanischen Jesus, die zwischenzeitlich aber erfüllt waren vom Ich des Zarathustra, also das heißt des Matthäus Jesus. Der Matthäus Jesus hat sich also gelöst, das Ich, dieses Ich, während das Christus-Ich hereinkommt. Es ist also ein kontinuierlicher Prozess. Wie das Jenseitserleben jetzt des Matthäus Jesus ist, wenn er da rausgeht, wäre auch einmal eine interessante Fragestellung, das zu verfolgen. Weil sie ja ganz.
Sie hat es wahrscheinlich schon erzählt, sie hat ja was gefunden. Über den.
Nein, nicht, das ist nicht über den Matthäus Jesus, sondern über den Lukas Jesus. Der Lukas Jesus ist der Nathanische, gell?
Der Lukas ist der Nathanische, ja. Genau, und du hast was gefunden über den Lukas Jesus, ja, ja.
Ja, genau.
Ja, es sind zwei.
Es sind zwei, also die Geschichte ist ja wirklich mordskompliziert. Ja.
Der bekanntere, sagen wir mal so, von der katholischen Kirche ist der Lukas.
Ist der Lukas, ja, ist der Lukas. Also die Geschichte, also ist eigentlich immer mit dem Stall und die Geschichte, das ist immer die Lukas-Geschichte. Das ist sozusagen die griffigere.
Wenn sogar also die Seele oder das Astralische vom Lukas-Knaben wurde aufbewahrt.
Das Ich.
Ah, nur das Ich.
Naja, nicht nur. Nein, nicht nur. Das ist ja auch sehr interessant, wie das der Steiner schildert, weil das eigentlich so zitzelweise immer schildert. Da ein bisschen was, dort ein bisschen was. Es ist nie alles, weil irgendwo schreibt er, also das Ätherische, das reine Ätherische des nathanischen Jesus oder des späteren nathanischen Jesus wurde aufbewahrt in der geistigen Welt. Das hängt zusammen mit den Kräften des Baums des Lebens. Das sind die Kräfte, die also nicht eingegangen sind in die Strömung des Teils von Adam, der bereits in die Verkörperung hineingegangen ist. Also da ist ein Teil, eben als die Versuchung im Paradies passiert ist, heißt es ja, also nachdem die Menschen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, sollen sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Das wird ihnen also verweigert und heißt konkret eben, dass dieser Teil mit diesen Lebenskräften des Baums des Lebens, also das sind vor allem die höheren Ätherkräfte, dass die zumindest nicht unter die Verfügung des Menschen gestellt werden, zunächst einmal. Sagen wir so, wir haben diese Kräfte schon auch in uns, weil ohne Lebensäther könnte man nicht leben und ohne Klangäther auch nicht. Aber wir haben keine bewusste Herrschaft darüber, zunächst einmal. Also das ist damit gemeint, dass uns die Herrschaft im Grunde über die Kräfte des Baums des Lebens entzogen werden. Und die werden eben aufbewahrt in Zusammenhang mit diesem späteren nathanischen Jesusknaben. Also das ist das eine, aber dann ist eben auch die Rede, dass etwas von der Ich-Kraft eben zurückbleibt in der geistigen Welt und nicht in die Verkörperungen geht und dass diese Kraft eben auch heißt ja so schön, dann in der Mutterloge der Menschheit aufbewahrt wird und so weiter. Und dann, ja, eben das. Naja, es ist im Grunde sind es geistige Wesenheiten, die mit der Menschheitsführung zu tun haben. Also, was man früher eben auch noch in Anlehnung an die theosophische Gesellschaft, die Meister. Genannt hat, also
der Weisheit
und der Zusammenklang der Empfindungen. Also mit denen hängt das zusammen. Aber das sind übermenschliche. Mhm. Also das sind also Wesenheiten höherer Hierarchien, die dann halt schon natürlich Menschen auch als Repräsentanten unten haben, die also ihre Inspirationen empfangen. Aber im Prinzip sind es zunächst also keine Menschen, sondern übermenschliche Wesenheiten, wobei das sich auch ändert dann mit der Zeit, weil manche der Meister, die dann genannt werden, vor allem bei den Theosophen, sind dann sehr wohl Menschen. Also das beginnt aber eigentlich erst so in der nachatlantischen Zeit. Und dieses Aufbewahren dieser Kräfte des nathanischen Jesus durch die Mutterloge, das bezieht sich also namentlich auf die atlantische Zeit. Und wo es in diesen Orakelstätten, also im Sonnenorakel im Grunde aufbewahrt wird. Aber das ist natürlich jetzt nicht irgendein Kistel, das man dort stehen hat. Naja. Aber es ist also eine Gemeinschaft von Meistern, wenn man so will, unter der Führung des Manu, also des großen Sonneneingeweihten, die Verbindung mit diesen Kräften wahren und die ein Bewusstsein von diesen Kräften haben. Das ist im Prinzip damit gemeint. Weil in Wahrheit jede Orakelstätte oder jeder Tempel auch, woraus besteht der eigentlich? Er besteht aus den Menschen, die wirken. Es geht nicht um das Haus, das da ist, das ist ein Hilfsmittel vielleicht, aber so wie man es in den Mysteriendramen darstellt, wenn die vier Säulen da stehen sozusagen, dann ist der Tempel da und die sind es eigentlich, die bauen den Tempel und im Weiteren halt dann die anderen, die auch mit drinnen sind irgendwo, aber das sind tatsächlich die Säulen und die anderen bringen ein bewegliches Element noch in ein anderes. Aber es sind immer die Menschen, die versammelt sind, oder die geistigen Wesen, die versammelt sind für eine bestimmte Aufgabe. Und da haben sie eben die Aufgabe, dieses Ich des nathanischen Jesus, aber eben auch die Ätherkräfte und mit Sicherheit eben auch die reinen Astralkräfte, das wird auch also erwähnt, klar, weil die sind nicht vom Sündenfall betroffen. Das ist eben der Teil der Astralkräfte, die nicht der Verführung unterlegen sind, weil gerade auf den Astralleib geht ja der Angriff des Luzifer zunächst einmal. Und von dort wirkt es dann erst weiter. Und also das heißt, wir haben also alles im Grunde, dieses Ich, das aber noch nie verkörpert war, daher eigentlich erst die Möglichkeit der Ich-Kraft ist in Wahrheit. Nicht nur, weil es, also zumindest im menschlichen Sinn entwickelt sich die Ich-Kraft erst durch die Inkarnationen weiter. Und da dieser nathanische Jesus vorher nicht in einer Inkarnation war, kann man es im Grunde noch gar nicht mit unserem Menschen-Ich vergleichen. Und daher, es ist ja sehr interessant, wie der Steiner ihn immer wieder schildert. Also gerade dort, wo er die Vorstufen des Mysteriums von Golgatha bespricht, spricht er immer von dem nathanischen Jesus als eine Erzengel- oder engelartige Wesenheit. Beides kommt vor. Entspricht wahrscheinlich auch verschiedenen Entwicklungsstufen auch. Das müssen wir sich mal anschauen, also ob das ist ganz systematisches Wort da von engelhaften Wesen spricht und wo von erzengelhaften Wesen. Das ist nämlich nicht immer gleich.
Manchmal nennt er sie hintereinander.
Manchmal nennt er sie sogar hintereinander. Ja, genau. Also engelartig wäre jedenfalls etwas, was noch eine Spur näher halt unserer Erdensphäre sozusagen ist. Und es ist also auch denkbar, dass also wenn diese Durchdringung stattfindet mit der Christuswesenheit, weil um das geht es ja bei den Vorstufen, dass also dieser nathanische Jesus, dass sich in ihm der Christus, man kann nicht sagen verkörpert, aber verseelt, wenn man so will. Also bis ins Ätherische jedenfalls hinunter geht es. Und daher ja auch irgendwo die Vermutung, dass das was zu tun hat, jetzt, dass er jetzt wieder in der geistigen Welt wirkt und nicht in einer irdischen Verkörperung und dass das sicher wieder Durchdringungen mit dem Christus da sind. Also das wäre zum Beispiel eine interessante Frage, wie schaut das aus mit der Erscheinung des Christus im Ätherischen allein? Was, ob da nicht eben auch eine Beteiligung da ist? Ich, meines Wissens, eine direkte Angabe kann ich mir nicht entsinnen, wo der Steiner darüber spreche. Aber es deutet meiner Ansicht nach viel darauf hin, dass also jedenfalls diese enge Beziehung zum Christus wird sicher nicht aufgelöst werden, sondern im Gegenteil, wird eigentlich immer intensiver und immer stärker. Also, und da der Christus aber nicht auf Erden inkarniert sich mehr, vermute ich das für den nathanischen Jesus auch nicht. Ich sehe eigentlich keine Aufgabe für ihn in einer Verkörperung im Grunde. Ganz im Gegensatz zu dem Ich eben des Matthäus-Knaben, also des Zarathustra-Ich, der einer der Eingeweihten ist, die immer wieder kommen, obwohl sie es für ihre eigene Entwicklung längst nicht mehr brauchen würden. Also der Zarathustra ist längst also auf einem Entwicklungsniveau, der dem des Buddha vergleichbar ist. Also das heißt ein Zustand, wo er sein Karma vollkommen getilgt hat und daher nicht mehr sich inkarnieren müsste. Und es aber trotzdem tut, weil gewisse Dinge nur geleistet werden können in einer Inkarnation. Und man findet daher immer wieder hohe Eingeweihte beider Sorten, welche die wie Buddha den Weg gehen, dass sie dann aus der geistigen Welt wirken und dass sie dann vor allem auch in anderen Sphären, also zum Beispiel der Buddha ja in der Mars-Sphäre eine ganz besondere Aufgabe bekommt, die aber natürlich starke Rückwirkungen auch auf unsere Erdenwelt hat. Und die anderen eben, die wirklich menschlich verkörpert sind und das mit ganz kurzen Abständen zwischen den Inkarnationen. Also das heißt, in jedem Jahrhundert zumindest einmal, genau. Und das heißt, dass dazwischen sind vielleicht 2-3 Jahrzehnte maximal. Das ist also wirklich sehr eng. Obwohl zweifellos überhaupt heute die Dichte der Inkarnationen größer ist als in der Vorzeit. Das sieht man schon an der stark wachsenden Weltbevölkerung. Das heißt, dass sich jetzt sehr viele inkarnieren, die sich sonst erst wieder in 1000 Jahren oder so inkarniert hätten, aber die jetzt das vorziehen. Dadurch ist ein großer Andrang in unserer Zeit und das sagt nichts anderes, dass also unsere Zeit ausgesprochen interessant und wichtig ist für die Weiterentwicklung. Und zwar eben für das, was man nur in der irdischen Verkörperung entwickeln kann. Also wir haben da ein relativ enges Zeitfenster wahrscheinlich sogar, wo das der Fall ist, und dann wird es wieder anders sein. Also das heißt, es wird nicht jetzt immer so weitergehen, auch mit der Zunahme der Weltbevölkerung, sondern es wird irgendwann einen Gipfelpunkt erreichen. Es ist eh schon sehr, sehr, sehr weit, weil ich glaube, jetzt stehen wir bei 7 Milliarden ungefähr. Das ist, wie ich in die Schule gegangen bin, waren es noch 4 Milliarden. Also ja. Es ist ein Wahnsinn, es ist fast eine Verdoppelung schon. Innerhalb der kurzen Zeit. Also das ist fast explosionsartig, könnte man sagen. Aber das zeigt, dass es ein immenses Interesse ist, sich in unserer Zeit zu verkörpern. Also alle wollen das mitbekommen, die Zeit. Also das heißt, so schwierig sie vielleicht auf einer Hinsicht ist und so geistlos sie uns erscheinen mag in mancher Beziehung, ist sie offensichtlich unheimlich wichtig für die geistige Entwicklung. Weil sonst würden sich nicht so viele Menschen also die Inkarnation jetzt suchen. Und was in unserer Zeit eben der ganz wichtige Faktor, glaube ich, ist eben diese Auseinandersetzung auch mit diesen Kräften, die da in der Erde walten, wo eben einerseits so stark die Widersacherkräfte tätig sind, positiv wie negativ, aber andererseits eben auch der Christus ja eben sich verbunden hat mit der Erde. Sein Reich ist die Erde jetzt, sein Leib ist die Erde. Und das heißt, diese Auseinandersetzung auch Christus, Widersacher, Mächte, in die wir mitten hineingestellt sind, Also davon was mitzukriegen, wahrscheinlich ist das Hauptthema sogar, warum viele Menschen jetzt herunterkommen, um das zu spüren. Manche halt mehr, dass sie die dunklen Kräfte kennenlernen, vielleicht auch straucheln dabei. Daher wird es in unserer Zeit auch immer wieder sehr erschreckende Dinge geben, weil wenn man sich mit den Dingen zu sehr verbindet, wird es sehr schnell gefährlich. Das ist auch klar, aber das sind trotzdem Dinge, die eben auf dem Weg fast zwangsläufig passieren müssen. Man muss natürlich alles versuchen, um das möglichst gering zu halten, den Anteil, aber es wird trotzdem einiges passieren. Und weil es ist jetzt ein ganz starker Kampf eben da um das menschliche Ich, und die Frage ist eben, in welches Reich wird das Ich gezogen, die Widersacher möchte, aber eben um letztlich das Ich auch zu stärken. Weil gerade an diesem Widerstand, also wenn jetzt das Ich hineingezerrt werden soll, letztlich bis ins Reich der Asuras, wobei das dann schon nahe herankommt, einer Zerstörung des Ich, zumindest dessen, was das Ich zum menschlichen Ich macht, sagen wir es einmal so. Das ist die große Gefahr, eben weil mit den Asuras und was dann im Extremfall mit Sorath zusammenhängt, da geht es ja im Grunde wirklich eine Gegenwelt oder einen völlig anderen Kosmos zu bauen, der noch anderen Prinzipien funktioniert als der, dem wir eigentlich angehören. Und die Widersacher wollen uns sozusagen abwerben für diesen anderen Kosmos irgendwo mit dem Versprechen, das heißt mit dem Versprechen, uns auch also sehr große Kräfte zur Verfügung zu stellen, was auch dann tatsächlich der Fall wäre. Also die ein großes Machtpotenzial ja haben und das durchaus also bereit sind, mit dem Menschen in gewisser Weise zu teilen, wenn der Mensch also auf ihrem Zug mitzieht und in ihr Reich hinübergeht. Weil auch über das haben wir schon gesprochen, sie hätten gerade durch das menschliche Ich, wenn es gelänge, das ihrem Reich einzuverleiben oder einzuverseelen, wie immer man es nennen will, hätten sie zumindest über längere Zeit einen Zugang zur Schöpfungsquelle oben, weil das menschliche Ich bringt es mit. Wenn es natürlich dann so weit kommt, dass das menschliche Ich zerstört ist, in dem Sinne, dass das Menschliche daran zerstört ist, würde natürlich auch der Zugang zur Quelle versiegen. Aber das ist ein weiter Weg. Und bis dahin könnte man sich also Kräfte von da oben nutzbar machen, die den Widersachern als solchen nicht zugänglich sind. Also das heißt, genau dort im Punkt des Ich sind wir eben den Widersachern überlegen. Das ist genau der Punkt, wo der Faust halt dem Mephisto sagt, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Weil wir haben den Zugang zu dem Nichts, aus dem aber alles geschöpft werden kann und der Mephisto eben nicht. Und das mangelt ihrem Reich, das sie gründen wollen. Das ist das Problem. Und darum ist der Mensch so interessant. Also der Mensch ist daher also potenziell, wenn er umschwenkt in diese Richtung, erstens einmal eine kommende Widersachermacht selber. Und es wird Menschen geben, die mit Sicherheit, die dann auf der Jupiterverkörperung unserer Erde, also auf dem nächsten Zustand, auch als Widersacher wirken. Das ist praktisch unvermeidlich. Und die werden zwar natürlich noch sehr klein sein im Vergleich zu denen, aber sie werden eben besonders gefährlich sein, weil sie immer noch lange Zeit einen gewissen Zugang zur Schöpfungsquelle haben werden. Verliert sie nicht sofort. Das wäre erst der Endpunkt einer Entwicklung, letztlich spätestens dann bei der Venus-Verkörperung, da wird es dann schon kritisch. Das ist das, worauf Steiner öfters hinweist, die große Zahl 666, deutet hin auf den sechsten planetarischen Entwicklungszustand und da der sechste Unterzustand und von dem wieder der sechste Unterzustand. Dort fällt die endgültige Entscheidung, welchen Weg der Mensch geht. Wer also über den Punkt hinaus noch sich mit dem Reich der Widersacher verbindet, der wird endgültig ausgeschieden, geht endgültig einen anderen Weg. Bis dahin ist eine Rückkehr immer noch möglich. Vielleicht nicht eigenständig, sondern durch Hilfe anderer Menschen, aber es wäre bis dahin noch ein Umkehr möglich. Ansonsten gehen diese Menschen dann einen anderen, im nichtmenschlichen Weg und werden endgültig zu anderen Wesen, als ihnen zugedacht ist, sagen wir es einmal so. Und das Verführerische daran ist halt eben die ungeheure Macht, die einem die Widersacher verleihen können. Und die auch sozusagen keinen Skrupel haben, erstens den Menschen diese Macht in die Hand zu geben und selber dahinter stehen, hinter der Auswirkung auch dieser Macht. Also dadurch ist es ja so groß, weil es ist nicht nur der Mensch dann so mächtig, sondern er hat eben diese ganze Hilfe unter Anführungszeichen der Widersacher hinter sich. Und das macht sich so gefährlich, weil die guten Hierarchien im Gegensatz dazu haben sich mehr oder minder zurückgezogen und warten darauf, dass der Mensch also freiwillig sich ihnen öffnet. Nur da ist diese Freiwilligkeit dann nicht mehr so wirklich gegeben. Das ist eben der Punkt. Also das heißt, das wird ein Reich, das von sehr strengen Notwendigkeiten dann erfüllt ist. Und das im Grunde keine wirkliche Zukunft hat, aber trotzdem sehr lang bestehen kann, indem es immer wieder mit dem Alten hausieren geht. Im Grunde. Und das in immer neuen Facetten sehr wohl hervorbringt, aber keine Neuschöpfung. Aus dem könnte niemals ein neuer planetarischer Entwicklungszyklus zum Beispiel entstehen. Weil wenn unsere Entwicklung fertig ist, also die im ganz großen Stil, also vom alten Saturn bis zum Vulkanzustand als Ende, wenn diese ganze Planetenkette durch ist, dann fängt was völlig Neues an. Wobei man nicht einmal dann sagen kann, weil der Begriff der Zeit unsinnig ist. Also abseits davon entsteht etwas Neues, aber wo dann im Grunde der Mensch auf welcher Stufe steht, auf der Stufe der Elohim. Wir sind jetzt auf der Menschenstufe, dann rücken wir auf zur Engelstufe, auf dem neuen Jupiter, dann zur Erzengelstufe auf der Venus, zur Urengelstufe auf dem Vulkan, wobei man bitte ganz deutlich dazu sagen muss, wir sind aber anders dann als die heutigen Urengel, ganz anders, weil unser Ich ganz anders geartet ist. Aber es ist eine vergleichbare Rangstufe sozusagen. Das heißt, wir haben dann dieselben Kräfte, dieselben schöpferischen Möglichkeiten wie diese Wesen. Also vom Umfang her irgendwo, oder von der Intensität her besser gesagt. Naja, und dann ist die planetarische Entwicklungskette zu Ende. Aber das heißt ja nicht, dass das Menschen-Ich dann verschwindet. Im Gegenteil, die geistigen Wesenheiten bleiben, die sind ewig. Also ab dem Moment, wo ein Ich da ist, gehört das Wesen der Ewigkeit an, ist ein geistiges Wesen. Und außerdem etwas anderes ist die Geschichte mit dem Widersacherreich. Das ist eben die Nagelprobe, ob man da hineinfällt oder ob es gelingt, da aufzusteigen. Aber dann wären wir als nächstes auf der Stufe der Geister der Form. Das heißt, wir wären dann berufen dazu, eine ganze kosmische Schöpfung hervorzubringen. Ich meine, wie das funktioniert, da brauchen wir uns jetzt noch nicht den Kopf zerbrechen, das können wir eh nicht überschauen. Aber jedenfalls, das ist das angedachte Ziel, wenn man es so menschlich ausdrücken will, dass dem Menschen ermöglicht ist. Das kann der Mensch aber nicht, wenn er diesen Weg weggeht. Ja. Er würde da in eine Fortdauer des Alten irgendwo hineinfallen, das sich in sich immer wieder umdreht, zwar aber im Grunde nie was Neues wird. Also das ist in gewisser Weise fällt es dann auch aus der Zeitlichkeit heraus, das heißt, es hat dann schon noch Dauer, aber es ist keine Dauer, die was Schöpferisches hervorbringt. Das ist also trotzdem ein totes Ende dann irgendwo. Aber in gewisser Weise sicher eine sehr perfekt geordnete Welt trotz allem, muss man auch dazu sagen. Also das ist nicht nur jetzt eine Welt, in der Mord und Totschlag herrscht. Das entsteht eigentlich nur durch den Kampf dieser zwei. Dadurch ist das so wild. Aber wenn er denkt, was der Ariman will, der wird es zu einer perfekten Maschinerie umbauen im Grunde. Und das heißt zu einer, die wirklich aber picobello funktioniert. Und wo auch jede Freiheit dann genauso unsinnig ist, als wollte der Zahnradl irgendwo in einem Apparat die Freiheit haben, sich jetzt in die Gegenrichtung zu drehen. Dann wird die ganze Maschine immer funktionieren. Also das beruht dann darauf, dass man sich wirklich einfügt in diese Maschinerie. Das wäre es halt. Und da gibt es halt dann größere Zahnräder und kleinere oder was weiß ich, aber das ist die Aufgabe. Und das ist natürlich das, was viele Menschen auch fasziniert, sich so die Zukunft vorzustellen, etwa als perfekt funktionierende Maschinerie, wo alles, jeder hat alles, was er braucht, und es gibt eigentlich im Grunde gar nichts Böses mehr, weil wenn die Maschine funktioniert, was ist dann böse? Sie funktioniert und alle sind zufrieden. Ist doch das Idealbild geradezu. Und also hinter vielen Ideen, wie man die Welt verbessern kann, stecken solche Bilder dahinter. Weil jede Weltverbesserungsidee, die uns schildern, wie die Welt perfekt funktionieren wird, strebt eigentlich genau nach dem. Also es muss einem klar sein, wenn wir auch im wirklich geistigen Sinn, also im rechten geistigen Sinn, in die Zukunft schauen und für die Zukunft planen, geht es nie um die perfekt funktionierende Maschinerie. Sondern es geht um etwas, was immer wieder Tag für Tag im Grunde neu in Frage gestellt wird und wieder durch den schöpferischen Einschlag wieder weitergebracht werden muss. Das heißt, es bleibt immer was Unbequemes aus der Sicht heraus. Und wenn ich mir viele Menschen heute anschaue, wären die eher zufrieden mit dem anderen. Also da muss ich im Grunde keine Verantwortung mehr übernehmen, sondern ich weiß, ich kenne die Regeln, nach denen ich vorzugehen habe und das tue ich und dann funktioniert alles und als Belohnung bekomme ich alles, was ich mir wünsche im Grunde. Das ist also das Reich der Widersachermächte. Dort streben sie hin.
Dort funktioniert alles.
Dort funktioniert alles, ja.
Dort
funktioniert alles.
Den anderen, ne?
Ja, eben. Ja, natürlich. Klar. Vielen erscheint das wirklich als Idealbild, als Idealvorstellung. Funktioniert alles. Aber es ist halt dann so starr natürlich, dass irgendeine Veränderung nicht möglich ist. Also das ist... Ich kann da nicht sagen, nein, jetzt möchte ich aber ein anderes Modell der Maschine haben, die gefällt mir nicht mehr, das geht nicht. Die ist dann vorgeprägt. Modellwechsel ist nicht drinnen, weil es gibt kein Alternativmodell.
Ist ja nicht notwendig.
Ist nicht notwendig, ne? Richtig.
Von der Maschine aus gedacht ist es nicht notwendig.
So ist es, ja.
Aber wäre es, hat sich dann mal ein Ich-strebender Mensch da hinein.
Ja, der wird umdrinnen, ja.
Oh.
Ja, der wird umdrinnen. Das ist.
Der kommt
umdrinnen. Naja, es hängt darauf an, wie stark er ist. Also, es kann sein, dass er umkommt, also in dem Sinn, dass er dann auch als Rädchen eingegliedert wird, wenn er zu schwach ist, oder er stört das Ganze tatsächlich. Und das ist ja auch das Problem der Widersachermächte, weil. Alle, die da noch nicht hineingerutscht sind oder sich befreien konnten, sagen wir es besser so, die stören immens. also die wirklich geistig Gestalteten. Der Herr, das ist nämlich der Haken an der Geschichte und das ist auch der Grund, warum sich diese Welt ganz separieren will. Weil solange da irgendeine Verbindung da ist, wirken die Schöpferkräfte durch die Menschen hinein und die stören. Die verhindern, dass das System da perfekt funktioniert. Und das geht sogar so weit, um es sozusagen zu reparieren, wieder braucht man sogar die von da oben. Mhm. Weil dieselben, die das stören, sind die es dann wieder in Ordnung bringen können. Also das ist eine sehr schwierige Beziehung zwischen Mensch und Widersacher, für beide Seiten eine im Grunde schwierige Beziehung.
Du, an der Stelle fällt mir jetzt ein, was der Faust, nein, das sagt der Mephisto, mhm. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse
will und stets das Gute schafft. Ja, absolut.
Das passt doch.
Das passt, passt absolut, ja. Passt absolut. Und wir, also gerade jeder Mensch, der lernt, auch mit diesen Kräften in einer gewissen Weise umzugehen, das heißt, die Auswirkungen nicht zu krass werden zu lassen, das heißt, dort drin zu stören, aber auch wieder zu reparieren, zu helfen beim Reparieren in dem Sinn, dass man sich bewusst ist, wir brauchen es aber zumindest jetzt einmal für unsere Inkarnation, ohne dem, das ist ja so deutlich einfach aus zwei geschildert, das sind so Physokräfte, die Falkiaden und die ganzen Vampirweiber, die da eine Rolle spielen, also die ganzen, mit denen der Mephisto immer wieder konfrontiert ist und die immer dann auch häufig sympathisch sind. Weil so die edleren Gestalten, mit denen kann man ja nicht so gut, aber das Heldenvolk, das war ihm schon nie so ganz geheuer. Aber mit den unteren Kräften kann er sehr gut und im Faust 2 in der Walpurgisnacht wird er sehr deutlich geschildert, wie diese Kräfte notwendig sind, dass man sie als Mensch überhaupt verkörpern kann. Ohne dem wären wir zwar ein geistiges Wesen, aber ohne Möglichkeit einer wirklichen Verkörperung, so wie wir sie heute haben und brauchen im Grunde auch. Weil wir gerade dadurch, also das mit dem Ich die Freiheit entwickeln können und daher diese Besonderheit des menschlichen Ichs schaffen. Also dieser Zugang, der dadurch entsteht, letztlich bis zur Schöpfungsquelle. Was in der Art direkt zumindest nicht einmal die Hierarchien haben. Am ehesten noch die Seraphim oben, weil die so direkt an der Quelle sitzen. Aber alle anderen kriegen das über die Befehlskette, wenn man so will. Und können daher im Grunde nicht frei mit diesen Dingen umgehen, sondern sie bekommen übermittelt den Schöpfungsplan von oben und führen ihn willig aus. Das ist also, das heißt, da herrscht nicht wirklich Freiheit und da schon gar nicht. Mhm. Also es ist nur gerade an dem Punkt dazwischen. Da ist diese Möglichkeit da. Aber eben nur, indem wir uns wirklich mit beiden auseinandersetzen. Und daher ist dieses Stören auch dieser Widersacherwelt, aber zugleich auch sie wieder einzurenken, dass sie trotzdem funktioniert, ist ganz wichtig für die geistige Erfahrung des Menschen. Also, und gerade in unseren Tagen, weil bis jetzt hat man sich hauptsächlich beschäftigt zu studieren, was tut die da oben, und von da hole ich mir die Kräfte und die Impulse. Nur keiner dieser Hierarchien von oben kann uns Auskunft geben darüber, was mit dem zu tun ist. Der Einzige ist eben der Christus, weil der ist jetzt tatsächlich da hereingestiegen und hat sich gerade mit dem ganzen Reich verbunden. Das ist ja das Unglaubliche eigentlich, dass der die im Grunde finsterste Widersacherwelt zu seinem Aufenthaltsort, ja zu seinem Leib eigentlich macht, zu seinem Leibeswillen macht. Und in der Nachfolge Christi sind wir aufgerufen, uns mit den Kräften auch auseinanderzusetzen, ganz deutlich. Und ich sage einmal, also die Zeit ist jetzt wirklich vehement angebrochen. Und jetzt meine ich wirklich so in etwa seit der Jahrtausendwende besonders stark. Also auch als Folge sicher von dem Jahr 1998, wo zum dritten Mal diese kleine 666 sich wiederholt hat. Also damit sind also diese Kräfte natürlich immens viel stärker in den Vordergrund getreten, in Wahrheit. Und das ist gar nicht zu vergleichen mit der Zeit vorher. Natürlich hat es schon den Schatten vorausgeworfen, weil das ganze 20. Jahrhundert war schon eine Katastrophe im Grunde. Weil aus geistiger Sicht einerseits ein Höhepunkt, wenn ich denke, dass die Anthroposophie hereingekommen ist, und das aber auch zum Beispiel in den Naturwissenschaften hat das so sind um 1900 ganz interessante Impulse hineingekommen. Natürlich sehr abstrakt alles, aber zum Beispiel die Entdeckung der Quantentheorie und ihrer Konsequenzen, ja selbst sogar die Relativitätstheorie und ihrer Konsequenzen haben dazu geführt, dass man mit wissenschaftlicher Sicherheit sagen kann, das materialistische Weltbild führt sich ad absurdum. Es ist physikalisch nicht haltbar. Das heißt noch nicht, dass ich jetzt deswegen keinen Zugang zum Geistigen habe, aber ich kann mich im Grunde nicht mehr darauf berufen, auf ein rein materialistisches Weltbild, in Wahrheit. Und gerade die Physiker, die überhaupt nachdenken über sowas, für die ist das ganz klar. Für alle, die darauf aufbauen, noch lange nicht so, weil sie die mit den Feinheiten der Sachen nicht beschäftigen. Aber für einen Physiker ist es ja ganz klar, dass das ein lächerliches Bild ist anzunehmen. Da gibt es irgendwelche kleinen Kugeln, die durcheinander kugeln irgendwie und aus dem entsteht alles. Die Kugeln sind ein Hirngespinst. Mhm. Nichts anderes. Da tragen wir Bilder, die wir aus dem Alltag gewohnt sind, in eine Welt hinein, wo es nicht passt. Es ist jetzt nicht unbedingt die übersinnliche Welt, es ist die untersinnliche Welt in Wahrheit, mit der man sich in der Physik heute hauptsächlich beschäftigt. Aber jedenfalls ist es trotzdem keine materialistische Welt. Aber es ist eine Welt, wo man den Widersacherkräften begegnet. Das ist das Interessante daran. Also die werden einmal vor allem herangeführt an die Begegnung mit den Widersachermächten und da fällt mir wie immer der Wolfgang Pauli ein. Der Wolfgang Pauli war Nobelpreisträger, Österreicher, hat eben gearbeitet auf dem Gebiet der Quantentheorie vor allem, hat zum Beispiel erklärt, wie die Atomhüllen und so weiter aufgebaut sind, war ihm aber gleichzeitig bewusst, dass das nichts Materielles ist, sondern dass das einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten sind, dass das eigentlich Ideen sind, platonische Ideen nennt er sie. Nur eben solche, die aber nicht bloß seelische Erscheinungen sind, die ich habe, sondern die real wirkende Kräfte zugleich in der Natur sind. Die direkt wirken. Er sagt das ganz deutlich. Und weil er hatte auch nämlich hellsichtige Erlebnisse. Und spricht vor allem immer sehr stark vom Geist der Materie. Und das ist eine ganz düstere Gestalt, mit der er es da zu tun hat. Die ihm gar nicht geheuer ist. Es ist niemand anderes als der Herr Ahriman in Wahrheit. Aber er hat ganz deutliche Imaginationen davon. Er hat ja dann sehr intensiv zusammengearbeitet mit dem C.G. Jung. Und im Grunde ist vieles, also der Archetypenlehre und dieser Geschichten vom C.G. Jung, aus den Anregungen entstanden in seiner Arbeit mit dem Pauli, weil der ist auf ihn dann gestoßen, der Pauli, weil er mit den Dingen nicht fertig geworden ist. Der war am Rande des Wahnsinns irgendwo. Einerseits immer genial begabter Mathematiker, in der Schule schon hat er die Rechnungen in 2 Minuten gelöst, wo der Professor selber dann sich 10-mal verrechnet hat und am Ende der Stunde sagt, Pauli, jetzt sagen Sie mir endlich die Lösung, Sie haben es doch eh schon seit Anfang der Stunde. Und so war es dann in der Regel auch. Also ganz streng denkende Männer, klar, weil er auch schon natürlich eine gewisse arimanische Inspiration hatte, also gerade mit diesen Dingen sehr gut umgehen konnte. Aber das hat sich eben bis zu diesen Imaginationen gesteigert und aus dem ist ihm aber klar geworden, Materie, ich denke, das ist Erscheinung. Die Realität dahinter sind diese Ideen und diese Ideen sind wesenhaft, also so weit geht er auch zu sagen, sie sind wesenhaft, weil ich sehe sie in meinen Traumimaginationen. Er hat sie nicht also so im ganz Wachzustand erlebt, sondern eben so im Aufwachtraum. Und das hat ihn immens verfolgt. Also. Und er hat Jahre gebraucht, um damit fertig zu werden. Eben auch, weil es sehr erschreckende Erlebnisse teilweise waren.
Und bevor er den Jung kennenlernte,
ja,
hat er da irgendwelche Menschen gehabt, die ihm geholfen haben?
Bis dahin eben nicht, es hat kaum wer Verständnis dafür gehabt. Ich meine, es gab schon ein paar Physiker, gar nicht so wenige, die auch also ganz stark diese Ansicht vertreten haben, eigentlich, wenn wir sprechen in der Physik von der Welt der Atome und von dem Kleinen, dann haben wir es mit platonischen Ideen zu tun. Das war also sehr verbreitet. Mhm. Weil eben zu dem Zeitpunkt schon klar war, also Materie, wie man sie sich vorstellt, ist es nicht. Es sind keine Dinge, mit denen man es zu tun hat. Es sind eher Ideen, die Erscheinungen dann strukturieren in einer gewissen Weise. Und diese Ideen studieren wir. Also der Heisenberg zum Beispiel oder so, also viele, der Erwin Schrödinger, die alle waren von dem also fest überzeugt, nur was bei den meisten war es also einfach eine philosophische Überzeugung. Beim Pauli war es wirklich eben eine imaginative Wahrnehmung dazu noch. Das macht das Besondere bei ihm aus. Die anderen waren also einfach von ihrem Denken absolut Platoniker. Das ist ganz interessant, also das mit den Physikern da, dass da ein totaler Schwung Platoniker hauptsächlich reingekommen ist. So. Und das fängt an, Schlag 1900. Das ist ganz interessant. Schlag 1900 fängt das an. Also das sind Dinge, die trotzdem sie sich mehr mit der untersinnlichen Welt beschäftigen, aber welche die vorwärts führen, weil wir eben die Welt auch kennenlernen müssen. Das ist also kein falscher Impuls. Also so gesehen ist Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr viel Licht hineingefallen in Wahrheit. Nur es kam dann sehr, sehr schnell halt der Gegenschlag, der verheerend war, also im beginnend. Ja, eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg, also schon in dem Ganzen, was vorher vorbereitend passiert ist, was eigentlich schon seine Wurzeln noch früher hat, also schon im 19. Jahrhundert ist ja vieles schon in die Wege geleitet worden, im Grunde bewusst oder unbewusst, dass praktisch diese Katastrophe kommen musste. Und dann eben das Nazi-Regime und der Zweite Weltkrieg, was wirklich Mitteleuropa geistig immens stark getroffen hat, neben allen äußeren Schäden, die passiert sind, aber wo eben der Geist letztlich auch, der in der Anthroposophie lebt oder so, also sehr ins Eck gedrängt wurde. Weil im Grund lebt er nur in einem kleinen Eckerl vergleichsweise und könnte schon ganz anders dastehen. Aber bitte, es ist noch immer nicht zu spät, aber es ist schon sehr spät, trotzdem. Aber was wir eben heute tun können, oder wo wir wirklich einen großen Schritt, glaube ich, vorwärts machen können, und was, denke ich, auch fast selbst zu Lebzeiten Steiners mit den Menschen, die um ihn versammelt waren, noch nicht so intensiv möglich war, eben diese Auseinandersetzung mit diesen Kräften da unten. Weil er konnte auch immer nur über die Dinge sprechen, für das die Menschen bereit waren in seiner Umgebung. Alles andere geht nicht und hat auch keinen Sinn. Aber ich denke, heute kann man schon ab und zu Menschen finden, mit denen man über diese Dinge sprechen kann. Und sieht, dass also da wirklich sich auch ein in gewisser Weise Abgrund öffnet, aber eben nicht nur ein Abgrund, sondern dass es auch Kräfte sind, die im positiven Sinn wie soll ich das sagen, in eine positive Richtung gebracht werden können und müssen, weil sie ja eben auch positiv wirken. In unserem ganzen Organismus schon allein wirken sie auch notwendig und positiv. Wir könnten keine Sekunde überleben ohne diese Kräfte. Und eben das, was Steiner schreibt mit der dritten Kraft und so weiter, hängt sehr stark mit dem zusammen. Und es geht eben nicht darum, gelingt es, die sie unter eine moralische Führung zu bringen oder im Sinne der Widersacher, dass es eine Separatwelt wird, dann sind sie die ärgsten Zerstörungskräfte. Also das heißt, diese ominöse dritte Kraft ist was äußerst Zwiespältiges daher.
Ich möchte nochmal gerne kommen auf das, was du vorher gesagt hast. Es gibt Menschen,
ja,
die, oder Seelen, die stören dort in,
ja,
dieser abweichenden, ja, Hierarchie. Jetzt habe ich mir überlegt, man kann ja auf verschiedene Weise stören.
Ja, richtig, ja.
Man kann stören, um das, was einen stört, auszuschalten. Und dann kommt es aus einer anderen
Richtung. Richtung ist ja richtig, ja.
Wie wäre denn eine effektive Störweise?
Naja, jedes wirklich richtige geistige Streben ist eine Störung für diese Welt. Mhm. Nämlich ein richtiges geistige Streben heißt dann vor allem, nämlich, dass ich nicht vergesse drauf, dass ich mich auf dem geistigen Entwicklungsweg eben mit diesen Kräften, die ja auch in mir wirken, intensiv auseinandersetzen muss. Und dass ich eigentlich keinen Schritt ins Geistige machen darf, ohne, naja, das ist die goldene Regel, ein Schritt in der Erkenntnis, dazu brauche ich drei Schritte im Moralischen. Und das entsteht aber eigentlich in Wahrheit dadurch, dass ich mich mit diesen Kräften auseinandersetze und zur Kenntnis nehme, die sind in mir und die muss ich lernen, unter meine Führung zu bekommen. Dann sind sie nützliche Kräfte sogar.
Und das seelische Mittel dazu, kommt mir vor, wäre oder ist das Interesse.
Ja.
Und Interesse, so sagt der Steinmann, ist eine Vorstufe der geistigen Liebe.
Ja, absolut. Absolut, weil Interesse heißt, dass ich letztlich den Willen habe, mich geistig in das andere Wesen oder in das andere zu versetzen im Grunde. Darinnen zu sein sozusagen. Das heißt, im Grunde geht es da um die Stufe der Intuition sogar. Das ist natürlich das Schwierige bei diesen Kräften, weil sie was sehr Erschreckendes haben, einerseits, andererseits was unheimlich Verführendes durch die Macht, die man damit gewinnen kann. Darum ist es ja vielleicht ganz gut, dass viele auch zurückschrecken vor der Auseinandersetzung damit, weil manchmal ist es auch einfach instinktiv, dass sie spüren, sie wären zu schwach, um dieser Versuchung zu entgehen und dann zieht es sehr schnell. Also weil wenn man dann spürt, wie da ihm die Macht zufließt, dann nur auf die Bremse zu steigen, ist sehr schwer. Und im Grunde im Geistigen oder auch im Wiedergeistigen kann man nicht so einfach auf die Bremse steigen. Das ist halt das Problem. Das ist wie beim geistigen Schulungsweg. Ab einer gewissen Entwicklungsstufe kann ich nicht einfach sagen, so jetzt hör ich auf, jetzt wird es mir zu anstrengend. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Das ist also in gewisser Weise irreversibel. Natürlich kann ich mit Gewalt versuchen, eine Pause zu machen, aber es holt mich mit Sicherheit irgendwo wieder ein. Und da ist es erst recht natürlich, also wenn ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze, wenn ich also auch in diese Dunkelheit einmal schaue, und dem entgegenhalte meine eigenen dunklen Kräfte, da fängt es nämlich eigentlich an, die Erkenntnis beginnt da fast gegenteilig wie oben, da die höheren Hierarchien erkenne ich, indem ich mein geistiges Licht ausstrahle. Wenn das stark genug ist, dann wäre ich nicht mehr geblendet durch das geistige Licht. Denkkräften da unten muss ich eigentlich im Grunde meine Finsternis entgegenhalten. Und das heißt, ich muss mir bewusst werden, dass ich sie habe und muss lernen, mit ihnen umzugehen. Also wir haben eben beides in uns. Und aber das ist nicht so ohne. Also es ist nicht so jedenfalls lang nicht so angenehm, weil wenn ich jetzt sage, ja, jetzt gehe in Imaginationen und erlebe irgendwas oder zumindest lese davon und freue mich an den schönen Bildern, die es ja sind, abgesehen, dass dann leichte Gefahr dabei ist, dass da der Luzifer mitmischt, wenn die Bilder gar nicht so schön sind, aber die da sind jedenfalls nicht sehr schön. Vor allem, weil sie so bewusst machen, wir tragen das in uns. Du selber hast das. Also das ist eine, wie soll ich sagen, eine sehr gesteigerte Doppelgängererfahrung oder kleiner Hütererfahrung und so weiter. Und das heißt, mit dem müssen wir auch rechnen, dass die Erfahrung mit diesen Doppelgängerkräften oder kleinen Hüterkräften, dass die noch stärker werden in der Zukunft. Also, dass auch selbst wenn man noch zu Steiners Zeiten diesen Weg gegangen ist, diese Erscheinung des kleinen Hüters jetzt einmal, das reicht schon mal fürs Erste, der ja eben zu tun hat mit den dunklen Kräften, die wir in uns haben, mit dem alles, was nicht in Ordnung ist, dass diese Erfahrungen intensiver werden, jetzt in unseren Tagen. Also das heißt, noch wesentlich dramatischer, wobei, sagen wir es, in den Mysteriendramen sind sie eigentlich ohnehin schon sehr dramatisch geschildert, in Wahrheit. Mhm. Ja, man kann es natürlich trotzdem dann sehr als weit entferntes imaginatives Bild hinstellen, dann ist es beruhigender irgendwo, das heißt, ich sehe halt meinen Doppelgänger und der erzählt mir irgendwas, wo ich noch Flecken habe, das ist aber noch sozusagen das harmlose Bild im Grunde. Das heißt, die Erfahrung wird erschreckender auch. Mit dem müssen wir rechnen. Und insbesondere dadurch, wenn wir diesen Weg gehen und uns diesen Bildern stellen, diesen Erlebnissen stellen, das sind die Störungen, die da drinnen sind, die ganz besonders sind. Solange unser geistiges Streben sich noch kaum mit dem beschäftigt und nicht da hinaufgeht, herrscht nur einigermaßen Ruhe. Dann sind es zwar bildlich gesprochen ein bisschen sauer, weil sie uns nicht kriegen und nicht heran können an uns, aber zumindest stört es nicht sehr wesentlich. Aber wenn ich mir den Zugang zum Geistigen erkämpfe, indem ich mich mit all diesen dunklen Dingen in mir auseinandersetze, intensiv, dann stört es immens, die Ordnung da drinnen. Weil es zu erkennen heißt zugleich, es ist der Beginn, es zu verändern. Und die Veränderung ist so, wie wenn ich plötzlich anfange, die Zahnradeln umzuschleifen und denke, dann plötzlich funktioniert nichts mehr. Die Maschinerie knirscht dann einigermaßen.
Also das heißt eigentlich, das sich entwickelnde Ich stört die Welt von Luzifer,
ja,
und stört die Welt von Adam.
Ja.
Und jetzt muss ich das Ganze so umdrehen, dass nicht ich anfange, diese Störung, die wirken auf mich zurück.
Ja.
Sie wollen mich, sie brauchen mich, um ihre Eigenheiten,
ja,
weiter so wirken zu lassen, wie sie das,
genau,
merken. Aha, da kann ich einen Zugang kriegen.
Ja, ja. Okay? Ja, ja, richtig.
Und jetzt muss man nicht Gleiches mit Gleichem behandeln.
So ist es, ja.
Und das ist das Schwierige.
Das ist das Schwierige, ja, ja. Das ist das Schwierige.
Also die zu stören, von mir aus. Da würde ich sicher den Kürzeren.
Ja, also das ist Ich meine, da muss man es auch wirklich langsam vortasten. Ja. Das ist,
ja.
Und da gehört sehr, sehr viel Bewusstsein dazu, wo stehe ich wirklich mit meinen Kräften. Weil sich einfach blind hineinzustürzen, geht mit Sicherheit schief. Also das heißt, aber andererseits, man muss langsam einmal mit den Zehenspitzen sozusagen einmal vortasten. Also das steht jetzt an. Ich sage einmal, das ist die große Aufgabe seitdem 1998 besonders. Und das kommt dazu. Und das heißt, das wird natürlich auch modifizieren den Schulungsweg als solches irgendwo oder gewisse Aspekte noch deutlicher hervorheben oder intensivieren eben im Umgang mit diesen Dingen, im Umgang mit dem Doppelgänger, in der Begegnung mit dem kleinen Hüter und so weiter. Das,
da gibt es von Beuys diesen schönen Ausspruch, den kennst du sicher. Die Schulung fängt am Bahnhof.
Ja. Ja.
Oder im Bahnhof.
Ja, richtig, ja. Stimmt. Ja, es ist auch, weil das heißt, da jetzt wirklich mitten in der Welt, ja sogar in der Unterwelt sozusagen, also dort, wo es am ärgsten ist. Nicht irgendwo in einen idyllischen Tempel zurückgezogen von der Welt oder sonst wo. Soll auch sein, aber jedenfalls nicht nur. Nicht nur, es ist stärker die geistige Kraft, wenn ich es schaffe, das eben wirklich auch am Bahnhof, im Flugzeug oder weiß ich nicht wo zu machen. Ja, mittendrin. Und in den Mysteriendramen ist es aber, finde ich so, wenn ich das Gesamtwerk von Steiner mal anschaue, ist es dort am deutlichsten und klarsten ausgesprochen.
Ja.
Da, also auf die Art sozusagen, auf die, wie soll ich sagen, künstlerische Art in gewisser Weise ging es noch irgendwie, das an die Menschen heranzubringen. Was für die damaligen Menschen offensichtlich so direkt in Vorträgen oder so noch gar nicht möglich war. Was nur so, es klingt schon durch, wenn man sehr aufmerksam liest, sind so Nebensätze, wo es das schon anklingt. Die müsste man nur entsprechend ernst genug nehmen. Und wenn er spricht, dass das ein sehr dramatisches Erlebnis oder irgend sowas ist oder irgend sowas spricht, dann müsste man das halt nur mit dem nötigen Gewicht nehmen. Und es geht also um die Umwandlung des Ganzen. Also, und damit kommen wir jetzt eben zu dem Thema Seligpreisungen, die ich wirklich ganz deutlich im Zusammenhang mit dem sehe. Obwohl es also von Steiner, wie ich ja schon gesagt habe, keinen direkten Hinweis auf diesen Zusammenhang gibt. Zwischen den Selig... macht ja nichts, genau. Es gibt aber einen Zusammenhang, wie es einmal mit den Wesensgliedern des Menschen zusammenhängt, die Seligpreisungen. Vielleicht zum Einstieg, wann, wie, wo passiert das? Es schließt nämlich ziemlich unmittelbar an die Geschichte, die wir jetzt besprochen haben, also die Versuchung Christi. Also diese Versuchung bestanden hat mit dem offenen Punkt im Ariman, mach aus diesen Steinen Brot, wo der Christus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, was richtig ist, aber der Arimaner sagt im Grunde, naja, eben, nicht nur, aber er braucht das Brot eben auch, und das ist der Punkt, dass der Christus eben auch nicht herumkommt, um diesen Punkt das zuzugeben. Das heißt, der Mensch, wenn er inkarniert ist, braucht diese Welt, die durch das irdische Brot auch repräsentiert wird und alles, was damit in Verbindung steht. Und Steiner spricht in dem Zusammenhang dann durchaus auch vom Metall bzw. vom Geld, das notwendig ist, damit die Menschen leben können irgendwo. Also, das ist der Punkt, der sozusagen noch offen geblieben ist irgendwo. Gut, aber jetzt kommt also der Christus zurück von diesem Versuchungserlebnis, schart die ersten Jünger um sich und die ersten Heilungen beginnen bereits und das Allernächste ist jetzt die Bergpredigt, zu der er aufbricht. Und zwar, naja, wie es interessant heißt, da müssen wir noch etwas da. Ich habe jetzt wieder mal die Übersetzung von Emil Bock drinnen. Als er die Menge des Volkes sah, stieg er auf den Berg. Dann setzte er sich nieder und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und begann sie zu unterweisen. Das Interessante ist, ich habe jetzt leider, ich glaube in der Luther-Übersetzung ist es sogar, kommt sogar unbewusst noch deutlicher heraus, er sah die Menge und ging also auf den Berg. Er ging eigentlich weg von der Menge. Das ist einmal das Wesentliche. Es ist entgegen der verbreiteteren Meinung, dass also der Jesus jetzt da für eine große Volksmenge predigt, geht er gerade weg von der Menge und er spricht nur zu seinen Jüngern. Also es ist eine, wenn man so will, esoterische Lehre, die er gibt, die nicht also für die breite Masse bestimmt ist, zunächst einmal. Was im Übrigen auch das Wort auf dem Berg andeutet. Das auf dem Berg ist, kommt ja öfters vor, also der Moses geht auf den Berg, dort hört er die Stimme, ich bin der Ich Bin, und dann geht er wieder hinunter zum Volk. Also einiges, oder die, später die Verklärung Christi findet auch auf dem Berg statt und so weiter. Da geht es nicht nur um den äußeren Berg, sondern da geht es darum, dass das ein Erlebnis ist oder ein Geisteszustand damit gegeben ist, der sehr stark für die Inspiration sich öffnet. Hängt tatsächlich auch ein bisschen mit dem äußeren Berg zusammen, weil in der dünneren Luft des Berges oben auch eine gewisse Lockerung stattfindet, die also Inspirationen erleichtert. Daher kam auch diese Bezeichnung letztlich. Aber es ist dann mit der Zeit eine, wie soll ich sagen, esoterische Redewendung geworden, die ankündigt, da geht es jetzt um Inspiration, selbst wenn das nicht wirklich äußerlich auf dem Berg stattgefunden hätte. Weil, also namentlich jetzt in nachchristlicher Zeit, das eigentlich nicht mehr notwendig ist als Mittel, dass ich also diese bestimmte äußere Naturumgebung aufsuche, um diese Kräfte hereinzuholen. In vorchristlicher Zeit und je weiter man zurückgeht in die Vergangenheit, umso mehr war das notwendig. Und da war wirklich der Kontakt mit bestimmten geistigen Kräften und auch der Weg, wie man mit ihnen in Verbindung kommt, sehr, sehr, sehr stark gebunden an ganz bestimmte Naturumgebungen, an ganz bestimmte Kraftorte und so weiter, die diesen Zugang ermöglichen. Im Prinzip sollte es heute überall möglich sein. Also das heißt, wir müssen den Berg in uns selbst finden. Du bist Petrus, du bist der Fels, auf den will ich meine Kirche bauen. Dann hat er den Fels in sich, den Berg im Grunde.
Es gibt eigentlich wirklich im Ohr das Felsenbein.
Felsenbein, ganz genau. Ja.
Das Ohr als das älteste Organ.
Ja, richtig, richtig.
Und das Ohr steht vielleicht äußerlich für das Hören, aber das innere Hören.
Für die Inspiration, ja, sicher, ja, absolut. 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 Also, das heißt, wir haben es jedenfalls mit einer Lehre zu tun, die an die Jünger gegeben wird und die mit Sicherheit eben zumindest das eigentliche Verständnis, soweit es die Jünger sich überhaupt erwerben können, auch durch Inspiration erfolgt. Also es ist eine Inspiration, die vom Christus ausgeht und als solche Inspiration von den Jüngern aufgenommen wird. Das von einem sicher stärker, von einem weniger, wahrscheinlich von jedem nur Teilaspekte auch davon, weil wir ja auch dann die 12-Zahl letztlich der Jünger haben. Wobei meines Wissens noch nicht ganz klar ist, ob es da schon alle 12 sind zu dem Zeitpunkt. Das weiß ich jetzt ja nicht. Weil es ist also sehr knapp nach der Berufung der ersten Jünger. Ja, und interessant ist, dass diese Seligpreisungen, mit denen beginnt jetzt die Bergpredigt. Die stehen also ganz am Anfang. Die Bergpredigt bringt noch viel mehr und noch anderes. Also das ist nur ein Teil. Das ist im Grunde die Einleitung dazu. Der erste ist eben der bekannte Satz, selig, jetzt ist es, ich glaube, die Einheitsübersetzung, aus der ich zitiere, selig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder, jetzt haben wir den Bock übersetzt, selig die Bettler um Geist, das ist also auch der Ausdruck, den Steiner verwendet, in sich selber finden sie das Reich der Himmel. Naja, worum geht's da? Es ist auch, dass sie sind arm vor Gott oder arm an Geist, ist, wenn man es richtig versteht, auch nicht ganz falsch. Es geht nämlich um Menschen der damaligen Zeit, beziehungsweise für heute gilt es noch mehr, die nicht mehr einen Einblick ins Geistige haben. Und zwar bedingt, wodurch? Namentlich bedingt durch die Entwicklung des physischen Leibes, der immer mehr in den Vordergrund tritt und an den die anderen Wesensglieder, namentlich der Ätherleib, immer mehr gefesselt ist. Weil das Problem ist ja, die Hellsichtigkeit verschwindet in dem Maße, in dem sich der Ätherleib nicht lockern kann mehr. Richtig, sondern je mehr er fest verbunden ist mit dem physischen Leib, er teilweise sogar schon fast eingeschrumpft gegenüber dem physischen Leib, das heißt, er bändigt ihn gar nicht mehr ganz, aber das fesselt also den Ätherleib. Der Prozess hat begonnen, naja, schon sehr früh, aber er ist sehr stark geworden mit Beginn des Kali Yuga, also so 3101 vor Christus fängt das an. Das ist noch vor Beginn der ägyptischen Zeit, kurz davor. Das heißt, die ägyptische Zeit, interessant, also die Zeit der Hochkulturen überhaupt, beginnt zu einer Zeit, wo breit durch die Menschheit das Hellsehen verschwindet. Und wo erstmals Methoden notwendig sind oder notwendig werden, um noch Reste dieses Hellsehens zurückzugewinnen. Weil man muss sich denken, die eingeweihten Schulen in der Zeit davor, da ging es vor allem darum, dass ich also lerne, dass zu verstehen oder besser gesagt mit dem umzugehen, was ich in der Hellsichtigkeit erlebe und diese Kräfte anzuwenden dann aufs Leben, das waren die Eingeweihten. Die Eingeweihten waren die diese Bilder nicht nur geschaut haben, sondern die sich auch die Fähigkeit erworben haben, was sie schauen in den Bildern auch ins praktische Leben umzusetzen, ganz bewusst. Das war im Grunde die Einweihung in vorchristlicher Zeit und auch in der Zeit, also vor Beginn des Kali Yuga. Jetzt, wenn das Kali Yuga beginnt, das heißt also schon im ägyptischen Zeitalter, dann heißt das, dass der Weg der Einweihung insofern noch anders läuft, dass man auch dieses Hellsehen in der Regel erst wieder schulen muss und wieder erwecken muss. Es gibt zwar da und dort noch natürliche Hellseher, aber die eigentliche ägyptische Einweihung muss das erst wecken. Und das ist ja das, was dann passiert ist eben mit diesem todesähnlichen Zustand, der hervorgerufen wurde, namentlich bei der ägyptischen Einweihung, weil es anders nicht mehr ging. Das heißt also, durch entsprechende Vorbereitung, durch entsprechende monatelange, jahrelange Schulung im Prinzip, wurde der Einzuweihende darauf vorbereitet, dass er dann mit Hilfe der Priesterschaft, mit Hilfe der 12 Priesterinnen umgeben, eben und sicher mit irgendwelchen Substanzen auch, die geholfen haben dabei, ihn in diesen todesähnlichen Zustand zu versetzen, ihn dann in einen Sarkophag zu legen, also völlig abzuschließen von der Welt, ihn sozusagen wirklich den Weg des Todes gehen zu lassen, und zwar mit einem Teil dieser Erfahrungen. Gerade bei den Ägyptern, die kommen schon einmal an diese Dinge heran. Es ist interessant, und für sie ist auch schon die Unterwelt ist unten. Das ist, da ist das Problem, aber sie sehen natürlich schon auch, sie suchen den Weg zum Aufstieg nach oben, die Seele soll nach oben aufsteigen, aber trotzdem, die Unterwelt ist bereits unten, ganz deutlich. Und da wird also in diesem todesähnlichen Zustand wird der Ätherleib gelockert entsprechend, dann fängt die Hellsichtigkeit an. Und das ist aber im Grunde zur Zeitenwende, also zur Zeit auch der Jordantaufe, wo der Christus dann sein Erdenleben beginnt, vorbereitet. So richtig beginnt das eigentlich erst ja voll und ganz mit Golgatha, weil dann beginnt die Verkörperung in seiner eigentlichen Leiblichkeit, nämlich in der Erde. Steiner sagt es sogar mal, das die Jordantaufe ist eigentlich sowas wie die Empfängnis, und der Tod auf Golgatha ist die Geburt des Christus auf Erden, in Wahrheit. Also das heißt, es gilt aber zu dieser Zeit für die weitaus meisten Menschen bereits das, dass sie die Hellsichtigkeit verloren haben, weil ihr Ätherleib gebunden ist an den physischen Leib. Der physische Leib hat mittlerweile so eine starke Haltekraft für den Ätherleib entwickelt, dass der nicht mehr entkommen kann, und daher sind sie jetzt arm an Geist. Sie sind zwar aufgewacht für den Verstand zu der Zeit, das ist nämlich wieder das Geschenk, das man dabei gerade bekommt, also wenn der Ätherleib stark gefesselt wird, auch an die Gehirnkräfte gebunden wird und ohne die eigentlich nicht mehr tätig sein kann richtig, dann entsteht das Verstandesdenken, und das ist ja in den Jahrhunderten vorher richtig aufgebrochen, so im 5., 6. Jahrhundert vor Christus hat es begonnen, weltweit im Grunde. Die Griechen halt die Vorreiter im Grunde, oder die bei denen es zu einer besonderen Blüte kam, oder sagen wir es noch vorsichtiger, die, wo wir so einen besonders starken Zugang dazu bekommen haben, weil im Grunde ist es in Indien genauso aufgebrochen. Halt in einer bisschen anderen Variante, aber mindestens genauso so scharf verstandesmäßig, ja sogar etwas manchmal über das Griechische hinausgehend, weil die Inder, für die war selbstverständlich, dass sie auch mit der Unendlichkeit und mit der Null was anfangen konnten. Die Griechen nicht. Die Griechen konnten alles das denken, was man sich sinnlich vorstellen kann. Das heißt, das Endliche, das Begrenzte. Und wo es ums Unbegrenzte geht, da verwickeln sie sich von einer Paradoxie in die nächste. Es gibt das berühmte Beispiel von Achilles und der Schildkröte. Das ist, also weil der Achilles, der schnellste Läufer seiner Zeit sozusagen, kann die Schildkröte, wenn die kurz vor ihm gestartet ist, im Grunde niemals einholen, weil er da unendlich viele Schritte nachmachen muss, also der hat unendlich viele Punkte durchlaufen in der Zeit bis dorthin, und das holt er nie ein, das geht nicht, weil da braucht er unendlich Zeit dafür. Das haben sie einfach irgendwie nicht auf die Reihe gebracht mit dem zu denken. Für die Inder war das kein Problem. Und daher, dass überhaupt wir heute in der Mathematik die Null kennen, haben wir den Indern zu verdanken. Von denen haben es die Araber übernommen, und die haben es dann uns gebracht. Aber Für die Inder war das sogar was ganz Zentrales, weil das, die Null, das ist das Nichts, das Nirvana, das ist zugleich die Schöpferquelle. Das war das Wichtigste sogar. Das war für die überhaupt keine Verständnisschwierigkeit, weil sie zwar ein Verstandesdenken entwickelt haben, aber trotzdem eines, das lang nicht so ans Sinnliche gebunden war, wie das bei den Griechen der Fall war. Weil auch alle mathematischen Beweise laufen bei den Griechen so, dass sie eine Zeichnung machen. Sie wollen es sinnlich anschauen. Selbst nicht nur die geometrischen Sachen, sondern auch die arithmetischen Sachen beweisen sie durch geometrische Zeichnungen. Und dann steht eigentlich nur daneben siehe. Schau es an. Und dann siehst du entweder die Lösung oder du siehst es nicht. Das ist halt dann immer die große Frage. Aber es gibt keine Erklärung im Grunde dazu. Man sieht es einfach.
Also der schöne Schein, den sie errichten.
Richtig, ja, ja.
Dieser grandiosen Kunst, das gehört auch dorthin.
Das gehört auch dorthin, ja, ja. Das gehört auch dorthin. Das ganz klar gehört das auch dorthin. Aber die Hellsichtigkeit haben sie jedenfalls auch verloren. Ich meine, der Platon hat eben noch so Reste irgendwo, so ein bisschen als Ideenschauer, das ist eh schon sehr, sehr blass. Der Aristoteles haben wir eh schon besprochen, ganz deutlich nicht. Er weiß zwar, es gab noch Menschen, ich habe ja selber den Platon gekannt und so, der es hatte, aber ich selber habe es nicht. Und ich entwickle also eine Philosophie, die darauf sich stützt, dass diese Fähigkeit nicht mehr vorhanden ist. Nur so versteht man die logischen Schriften, zum Beispiel des Aristoteles, die nur einen Teil ausmachen, muss man auch dazu sagen. Weil er hat viele Dinge, wo er die ganze Mysterienweisheit im Grunde noch versucht, verstandesmäßig aufzuarbeiten. Und weil er völlig überzeugt ist, dass es diese Dinge gibt und weiß, es gab Menschen, die das gesehen haben. Und mit dem viel kleineren Teil der Logik und so weiter, gar nicht so die naturwissenschaftlichen Schriften, weil da ist sehr viel Hellsichtiges noch drinnen, das zwar nicht er mehr gesehen hat, aber das sich auf hellsichtige Erfahrungen anderer stützen. Aber besonders seine logischen Schriften sind eben so, dass sie eigentlich schon vorausdenken für eine Menschheit, die die Hellsichtigkeit verloren hat. Und die wenigstens so einen Abglanz irgendwo davon haben soll, mit dem einmal zur Rande kommen lernen muss. Das war das Wichtige dabei.
Und das Aristoteles Aufgabe, diese alten Mysterien zu schließen.
Ja.
Das beruht auf dieser Tatsache.
Ja. Das beruht auf dieser Tatsache, ja. Das beruht auf dieser Tatsache, weil es kam noch etwas dazu, selbst die wenigen Menschen, die noch hellsichtig waren, mehr noch in unseren Gegenden zum Beispiel, also in Europa hat sich das noch viel, viel länger gehalten, bei den germanischen Stämmen und bei den Kelten und so weiter namentlich, hat sich das viel länger gehalten, als dort unten, weil es war wirklich eben, es waren diese Kräfte der Verstandesseele, die also ganz stark das dann zurückgedrängt haben noch, also das ist noch ein viel stärkerer Schub dann und ein noch stärkeres Verdrängen als das, was mit Beginn des Kali-Yugas angefangen hat, obwohl das schon Steiner ja ganz dramatisch schildert, weil er sagt, das war für die Menschen wie ein Ertrinken. So haben sie es erlebt. Weil diese Finsternis, ja, also wie wenn sie in dieser Finsternis ertrinken würden. Und an ein paar Stellen schildert er das so, dass das ein Ereignis war, das im Grunde innerhalb weniger Wochen über die Menschheit gezogen ist. Das heißt, Menschen, die das noch hatten von klein auf, haben es in ihrem gegenwärtigen Erdenleben verloren, diese Fähigkeit. Und sind dadurch dessen beraubt worden, auf das sie eigentlich ihr Leben ganz wesentlich gestützt haben. Also man kann sich das gar nicht dramatisch genug vorstellen. Dieses, und die Ägypter hatten zweifellos also noch eine sehr, sehr starke Erinnerung daran. Beziehungsweise in der Vorzeit ja selber miterlebt. Weil wenn die ägyptische Epoche auch ein bisschen später anfängt, heißt das nicht, dass es ja nicht schon Ägypter gegeben hätte. Die sind ja nicht aus dem Boden geküpft irgendwie, sondern die gab es schon. Und das waren also Menschen, gerade die ersten, die die ägyptische Kultur entwickelt haben. Also das ist kaum eine Generation weg von diesem Ereignis.
Und in der ägyptischen Szene, im Szenendrama,
ja,
da fängt das an, die Bindung des Ätherleibes an den Füßen.
Ja, ganz stark.
Untertauchen will der.
Untertauchen will er, genau. Und was erlebt er jetzt? Er erlebt also die Seligkeit in den Körper unterzutauchen. Und er erlebt dadurch natürlich ganz stark die ganzen Kräfte, die mit dem Ego zu tun haben. Und die Große, er genießt es und es ist großartig, aber es ist das, was ihn eigentlich trennt von der Welt da oben. Und er geht mit einer ungeheuren Freude und Lust da hinein. Mit Recht, weil es der Weg in die Freiheit ist. Wenn das nicht wäre und wenn das nicht eben auch ein wunderschöner Weg auch wäre, diese Freiheit zu gehen, dann wären die Menschen nicht gegangen auch. Das ist gar nichts Böses, das auch so ja, lustvoll gerade zu erleben. Das ist gut. Und das ist toll, dass das auch im Mysteriendrama so deutlich geschildert wird darin. Nur das war natürlich nicht die Intention der ägyptischen Einweihung, die war gerade das Gegenteil. Also die wollte diese alte Lockerung wieder hervorrufen. Und daher endet es dann halt mit Ofrevel und so weiter. Muss man sich auch wirklich höchst dramatisch vorstellen, weil das wirft also die ganzen Gebräuche, dass das Heiligste des Heiligen dort in Ägypten über den Haufen. Dass da einer, nämlich der Capesius in seiner damaligen Inkarnation, aus Verantwortung in Wahrheit sich entschließt, das scheitern zu lassen. Weil sonst hätte er immer noch helfen können, dass der halt trotzdem irgendwie rausgehoben wird und dann wäre das halt nicht passiert. Obwohl er eigentlich innerlich gar nicht mehr bereit gewesen wäre dafür. Weil nämlich auch, das ist die Problematik, auch wenn das korrekt abgelaufen ist, das was hereinzuholen war, war jedenfalls nicht mehr so ein Blick in die höchsten Hierarchien hinauf. Und vor allem bei den wenigen Menschen, die noch naturhaft ein Hellsehen waren, war sehr stark die Gefahr, dass das schon mehr die luziferischen Kräfte sind, die reinkommen. Daher, mit einem gewissen Recht hat die Kirche auch dann verfolgt, alle die noch dieses Naturhellsehen hatten und wollten nicht, dass das hineinkommt. Also die Kirche rechnet auch mit einer Menschheit, die nicht hellsichtig ist. Ganz deutlich. Daher wird der Himmel Angst und Bang, wenn irgendwo von sowas die Rede ist im Grunde. Also das will man nicht heran. Weil sie ist gebaut. Nicht umsonst ist der später der Thomas von Aquin, der ja so stark auf den Aristoteles aufbaut, nicht ohne Grund, wie wir so irgendwie ahnen können, aber auch der jetzt dieses aristotelische Denken anwendet auf das ganze christliche Wissen irgendwo. Und das heißt, er rechnet mit dem, wo nicht hellsichtig geschaut wird, bis er dann ganz am Ende seines Lebens eine riesige Schau hat und dann sagt alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Und da kurz darauf stirbt er oder wird gestorben. Ja, es gibt also Vermutungen, dass nachgeholfen wurde. Das ist auch ganz interessant. Also, dass das nicht so ganz zufällig war, weil Weil er war ja da auf dem Weg zu irgendeinem Konzil oder zu irgend sowas und man wollte also verhindern, dass er dort sich einbringt. Das hätte auch sicher wirklich vieles geändert, weil er natürlich seine neue Lebenserfahrung auch mitgebracht hätte. Und er hätte also dort sicher anders gesprochen, als er vorher gesprochen hat. Das erinnert so ein bisschen an die Worte des Benediktus da im zweiten Drama, wo er zwar aus der geistigen Welt spricht, aber das ist eigentlich etwas, was beim Thomas von Aquin noch in demselben Leben ein Umschwung passiert ist, den er nur nicht mehr dokumentieren konnte näher.
Er hat ihm mitgeteilt, diesen Piperno, gell?
Ja, genau. Genau,
Piperno.
Genau, genau, mhm. Ganz genau. Durch den ist das überliefert auch. Aber jedenfalls seine Lehre bis dahin, die ja dann offizielle Kirchenlehre wurde und interessanterweise erst so richtig im 19. Jahrhundert geradezu festgeschrieben wurde als die offizielle Kirchenlehre, also dass die Theologie hat, auf dem aufzubauen. Aber das ist dieser Teil des Aristoteles, der absolut rechnet mit einer Menschheit, die nicht hellsichtig ist. Die durch den logischen Verstand auslegt die Schriften und daraus erschließt, also wie man damit umzugehen hat. Und eben Meinung und Gegenmeinung abzuwägen hat und daraus also das Resultat zu ziehen hat. Das Problem ist ja immer in der Logik, die Urteilsbildung ist trotzdem immer ein Abwägen. Mhm. Und erfordert eine Entscheidung zwischen dem einen oder dem anderen. Das kann ich nicht einfach ableiten, das ist das Problem. Und daher ist das trotzdem ein Prozess, der immer in der Schwebe bleibt irgendwo. Und zugleich der Prozess, wo natürlich sehr viele Fehlurteile auch mit Sicherheit passiert sind. Aber das ist eben, ich meine, es kommt noch dazu, also dass eben gerade in diesem logischen Denken des Aristoteles im Grunde das juristische Denken drinnen steckt. Das dann so richtig aber erst die Römer, oder so richtig die Römer entwickelt haben, aber dann so richtig ausgebaut auch mit Hilfe des mit Hilfe der aristotelischen Logik. Also gerade in der Gesetzgebung und in der Auslegung der Gesetze und in der Anwendung der Gesetze, da spielt die Logik eine riesengroße Rolle. Und ich muss alles schlüssig belegen können, warum ich dieses Urteil fälle. Das muss halt jeder Richter in der Urteilsbegründung, muss er genau begründen, warum, wieso er das Urteil so fällt. Er kann nicht einfach sagen, ja, ich hab's halt. Okay. Sondern ist nicht grundsätzlich verwerflich. Ich meine, weil die Menschheit brauchte das auch in der Zeit, wo tatsächlich ein großer Teil eben nicht hellsichtig war. Und die wenigen, die es waren, von denen auch nur die allerwenigsten so, dass sie wirklich in die höheren Welten schauen konnten, sondern eher so unten Welt der Elementargeister, aber auch wieder die Frage, welche, weil da gibt es ja auch nicht nur die regulären sozusagen, sondern da gibt es auch sehr viel luziferisch gefärbte, arimanisch gefärbte und so weiter, da tut sich ja einiges. Und das ist immer die Frage, was man da sieht und ob man das richtig interpretiert. Also daher ist es von der Seite durchaus richtig und nachvollziehbar, dass man gesagt hat, ich brauche irgendeine sichere Stütze, die mich weiterführt, auch in der Zeit, wo ich blind bin, geistig blind bin. Also daher ist es nicht zu verurteilen. Nur mit dem Jahre 1900 ist das Kali-Yuga abgelaufen und jetzt ist es wieder möglich, an die Hellsichtigkeit heranzukommen, an eine ganz bewusste, die aber jetzt nicht durch die Natur der Leibeshüllen bewirkt wird, weil letztlich das alte Hellsehen gründete ja eben nicht ins Ich, sondern dass die Leibeshüllen so angeordnet waren, in so einem Verhältnis zueinander standen, dass eben das Geistige sich hereinsenken konnte und dann Inspiration, Imagination und so weiter erzeugen konnte. Aber die Befähigung lag sozusagen in den Leibeshüllen eigentlich. Daher ist das Ganze ja durch Vererbung und so weiter sehr gut weitergegeben worden. Und das wurde auch gepflegt. Die heutige Hellsichtigkeit hat eben mit dem gerade überhaupt nichts zu tun. Sondern da geht es wirklich direkt durch das Ich und es geht direkt, eigentlich knüpft direkt an die Schöpfungsquelle an. Daher ist es mit dem heutigen Hellsehen gar nicht so leicht, an die Elementarwesen zum Beispiel heranzukommen. Weil die stecken ja am anderen Ende der Geschichte sozusagen. Zu denen komme ich eigentlich sehr spät. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die von beiden ein bisschen was haben und die dann trotzdem als Kind zum Beispiel, weil Kinder fast immer irgendeinen Zugang noch zu den Elementarwesen haben, weil da sind die Leibeshüllen noch so, dass sie das zulassen. Sie werden dann erst später, etwas später so, dass sie nicht mehr geeignet sind dafür. Und in seltenen Fällen behält sich wer noch ein bisschen was von der Fähigkeit und kann dann trotzdem aber einen Schulungsweg gehen und hat dann auch hellsichtige Einblicke von der anderen Seite irgendwo und kann das eventuell kombinieren irgendwo oder kann schwierig sein. Meistens ist es so, dass das natürliche Hellsehen dann verschwindet. Dass das erst wegdrängt, weil eben der Weg geht. Naturhellsehen, das durch die Leibeshüllen getragen ist, Kali Yuga weckt dieses Hellsehen und neues Hellsehen, das jetzt aus einer ganz anderen Quelle kommt. Da ist das sozusagen das andere im Grunde nicht dabei. Man kann zwar dann schon auch wieder bis zu den Naturwesen vordringen, aber im Grunde sozusagen von der anderen Seite. Und darum auch in den Mysteriendramen, zum Beispiel sind so wichtig der Felix und die Felicia Balde, die sind immer noch Vertreter dieser alten Kräfte. Ja. Und es kommt ganz deutlich heraus, die Tempelbrüder selber brauchen sie aber, weil sie an gewisse Kräfte, an die die herankommen, nicht oder noch nicht herankommen. Und daher muss die Zusammenarbeit stattfinden. Das ist ganz wichtig. Daher ist der Zugang, den der Felix Balde hat, ein ganz anderer. Völlig anderer als bei den anderen. Und die Felicia hat es eben durch ihre Märchen, die Bilder. Aber eben ganz deutlich auch ohne diese bewusste Geistesschulung und ohne eigentlich zu wissen, wo kommen die genau her und wieso sind sie so. Sie kann sie erzählen, sie weiß, sie stimmen. Und vor allem weiß sie nämlich auch, wem sie was erzählen soll. Das ist nämlich das viel Wichtigere, dass sie also das ganz deutlich spürt. Und das sind Dinge, an die man mit unserer heutigen Einweihungsmethode sozusagen erst relativ spät herankommt in Wahrheit. Das ist so konkret wird und so in die Details hineingeht. Naja, damit haben wir mal mit der ersten Seligpreisung angefangen. Da geht es nämlich darum, also, dass jetzt die arm geworden sind am geistigen Erleben, die aber aus ihrem Ich heraus streben danach, also Bettler um Geist sind, dass denen das Himmelreich gehört. Also die werden einen Weg finden, um wieder jetzt bewusst mit ihrem Ich in die geistige Welt einzutreten. Und das wird eine Veränderung aber auch mit sich führen im Verhältnis namentlich zwischen physischem Leib und Ätherleib. Sodass eine gewisse Lockerung stattfindet, aber ohne, dass das Ich deswegen ausgeschaltet werden muss, was in der Vergangenheit ausgeschaltet wurde. Wo also eine gewisse Vergrößerung sogar des Ätherleibes stattfindet. Also diese Lockerung wird stattfinden in einer willkürlich herbeigeführten Vergrößerung sozusagen des Ätherleibs, also namentlich im oberen Bereich irgendwo. Und während das alte Hellsehen, überhaupt wenn man weit in die Vergangenheit geht, also viel mehr Bauchhellsehen oder sowas war. Also das heißt, da die Lockerung war. Und das heißt, Steiner sagt daher, diese erste Seligpreisung bezieht sich auf den physischen Leib. Und zwar eben dadurch, dass der physische Leib eben allmählich mit den Auferstehungskräften, also mit den Phantomkräften und so weiter durchzogen wird, dass das wieder in Ordnung gebracht wird, wird es wieder die Möglichkeit geben, mit diesem physischen Leib oder trotz dieses physischen Leibes zu einer Hellsichtigkeit zu kommen. Also dieses Hindernis ist nämlich wirklich entstanden dadurch, dass dieses Phantom immer mehr zerstört wurde und immer mehr also der Einfluss des materiell physischen Leibes war und nicht dieser reinen Formgestalt, sondern dass eigentlich immer mehr die Trübung, die in Form der Stoffe drinnen ist, das Entscheidende geworden ist. Das ist das Problem nämlich beim physischen Leib. Weil vom Phantomleib kann sich der Ätherleib sehr leicht trennen, das ist gar kein Problem. Und das wird möglich werden, man muss ja jetzt in dem Fall noch von der Zukunft aus damaliger Sicht sprechen, eben durch das Mysterium von Golgatha. Da beginnt das. Aber es gehört eben auch dazu, und darum ist es auch so wichtig, das zu erwähnen, die Bettler und Geist. Es muss die Aktivität vom Ich ausgehen. Von selber wird gar nichts passieren. Also es werden zwar die Bedingungen geschaffen, weil mit den Auferstehungskräften wird sich letztlich jeder durchdringen, ob er will oder nicht. Die sind vorhanden. Das heißt, eine Wirkung auf den physischen Leib ist schon da, aber das ist nur die eine Seite. Die zweite ist, ich muss auch wollen, um jetzt ins Geistige hinaufzudringen. Also auch die Armen am Geiste müssen auch Bettler um den Geist werden. Dann ist ihrer das Himmelreich. Das heißt, sie werden wieder des Geistigen ansichtig. Damit, glaube ich, machen wir heute einmal Schluss. Und in 14 Tagen geht es dann weiter. Nächsten Dienstag ist nichts, da ist Pfingstdienstag. Dann schauen wir uns die weiteren an, aber es ist schon absehbar, dass Steiner dann der Reihe nach diese neuen Seligpreisungen, die im Matthäus-Evangelium geschildert werden, nur dort, dass die mit allen neuen Wesensgliedern zu tun haben. Also wenn man nimmt physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, dann die seelischen, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele und ein Ausblick auf die Höheren, also Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Wobei der Steiner dann schreibt, das ist so wunderbar, dass die Seligpreisungen, die letzten drei, dass das dann so immer unbestimmter irgendwie wird.
Genau so wie in der Theosophie.
Ja, genau.
Ja.
Das ist klar, das ist eigentlich was noch in der Zukunft liegt. Mhm. Da haben wir noch einiges zu tun. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Pfingsten.
Ja, danke.
Viel Erleuchtung dadurch. Danke.